Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr uns hört. Ich bin Sibylle Salewski. In unserem letzten Hörsaal, da ging es ums Thema Überfluss. Darum, dass wir hier in Deutschland in einer Konsumgesellschaft leben, will heißen, es gibt hier sehr viel mehr Dinge, als wir eigentlich brauchen.
Überfluss. Zu viele Daten, um sie zu verarbeiten, zu viel CO2, um es jemals zu kompensieren, zu viele Bücher, um sie je zu lesen. Wir leben in einer negativ verstandenen Überflussgesellschaft, in der sich die utopische Seite des Begriffs gerade nicht realisiert hat, sondern sich Krise an Krise reiht. Überfluss ist heute in seiner negativen Bewertung mit dem Attribut überflüssig assoziiert.
Um diese negative Sichtweise auf Überfluss, dass wir zu viel von allem haben und konsumieren, zumindest hier bei uns in Deutschland, darum ging es in unserem vorigen Hörsaal. Jetzt, in dem Vortrag heute, geht es um eine ganz andere Perspektive. Unser heutiger Redner, Sebastian Meixner, ist Literaturwissenschaftler. Und in seinem Vortrag fragt er, wofür der Begriff des Überflusses nützlich sein kann. Wenn wir Bücher, Geschichten, Texte besser verstehen wollen, sagt er, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken, was wir mit Überfluss alles meinen. Mit Überfluss muss nicht immer etwas Negatives gemeint sein. Überfluss kann zum Beispiel auch die Fülle bezeichnen oder einen positiven Reichtum der Natur. Überfluss kann man auch als das Gegenteil von Mangel verstehen oder falscher Verteilung. Überfluss, so Meixners These, kann in der Literaturwissenschaft als Testfall dienen. Als ein Begriff, der uns hilft zu erkennen, wo genau die Grenze verläuft zwischen viel und zu viel. Sebastian Meixners Vortrag hat den Titel Überfluss, eine literaturgeschichtliche Kategorie der Moderne. Er hat diesen Vortrag am 29. April 2023 gehalten an der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz.
Herzlichen Dank für die Gelegenheit und auch Ehre, heute zu Ihnen zu sprechen. Ich möchte heute Werbung machen. Werbung für einen Begriff, der seit einiger Zeit besonders negativ besetzt ist. Überfluss. Überfluss ist heute in seiner negativen Bewertung mit dem Attribut überflüssig assoziiert. Er beschreibt vor allem Probleme, die mit dem zu viel zusammenhängen. Zu viele Daten, um sie zu verarbeiten, zu viel CO2, um es jemals zu kompensieren, zu viele Bücher, um sie je zu lesen, zu viele Großbanken, um sie zu retten, oder zu viele Postdocs, um ihnen eine anständige Perspektive zu geben. Wir leben, so eine mit dem Überfluss verbundene pessimistische Diagnose, in einer negativ verstandenen Überflussgesellschaft, in der sich die utopische Seite des Begriffs gerade nicht realisiert hat, sondern sich Krise an Krise reiht. Mir geht es heute aber weniger um solche allgemeinen ökonomischen Problemfelder des Überflusses und darum, ob die pessimistische Diagnose zutrifft, sondern um sein poetologisches Leistungsprofil und darum, das Konzept des Überflusses für die Analyse literarischer Texte in Position zu bringen. Der Überfluss kann nämlich als Begriff beides. Er kann in einer Makroperspektive große literaturgeschichtliche Linien neu ziehen, Kontinuitäten und Unterbrüche neu denken. Der Überfluss kann aber auch in einer mikrologischen Perspektive literarische Techniken und Verfahren neu denken und präzise bestimmen. Dass der Überfluss das kann, das liegt an seiner Ambivalenz, also daran, dass er widerstreitende Bewertungen auslöst und eben nicht nur negativ bewertet ist, was eine historische Analyse aufzeigen kann. In dieser Perspektive werden die positiven Dimensionen des Überflusses wieder sichtbar, die in der aktuellen Diskussion oft vergessen gehen. Diese Ambivalenz des Überflusses möchte ich analytisch fruchtbar machen. Zunächst gebe ich ein kurzes Begriffsprofil des Überflusses. Zweitens konfrontiere ich dieses Profil mit einer Geschichte literarischer Verfahren. Und dann drittens eine literaturgeschichtliche Linie mit drei Stationen zu skizzieren, die von Gustav Freytag über Thomas Mann zu Vicky Baum führt. In der Perspektive des Überflusses wird die ökonomische Kontur dieser Texte fassbar. Aufstieg, Verfall und Umsatz werden literarisch hergestellt durch Verfahren einer Poetik des Überflusses. Bevor ich das literaturgeschichtliche Potenzial des Begriffes erläutere, muss ich zunächst seine Kontur skizzieren. Einer der umfangreichsten Einträge zum Überfluss findet sich im deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm. Zu datieren ist dieser Eintrag auf 1918. Er umfasst Beispiele seit der Antike mit einem Fokus auf das 17. und 18. Jahrhundert. Der Eintrag ist exemplarisch, weil er verschiedene Dimensionen des Überflusses zusammenbringt. Erstens eine wechselseitige Abhängigkeit von wörtlicher und metaphorischer Bedeutung. Zweitens ein Oszillieren zwischen quantitativen und qualitativen Bestimmungen. Und drittens die mit dem Überfluss verbundene Topik. Zur ersten Dimension und der Differenz von literaler und metaphorischer Bedeutung. Bereits am Beginn des Eintrags heißt es Überfluss, Abundantia, in sinnlicher Bedeutung selten gebraucht, dagegen in bildlichem und abgezogenem Gebrauche seit dem 11. Jahrhundert allgemein, aber nur im Singular üblich. Der Überfluss tendiert also zur Metaphorik. Die literale Verwendung, abgeleitet vom Überfließen des Wassers, scheint in den Hintergrund zu rücken und genau dann ist der Überfluss konzeptuell produktiv. Denn dann steht er für eine Menge, für Fülle, für maßlosen Reichtum, als Gegenbegriff zu Mangel, als Oberbegriff von Luxus oder als Schlüssel zu einer Protopsychologie. Dann sorgt Überfluss sprichwörtlich für Überdruss, ist also Ursache oder Ausdruck für bestimmte Gemütszustände oder eine Metapher für diese Gemütszustände. Als Beispiele für einen, Zitat, Überfluss der Gesinnung nennt das Wörterbuch abermals, Zitat, Geilheit, Mutwillen, Avaritia. Bezeichnend für den Überfluss ist aber, dass die Metapher sich nie ganz von der literalen Bedeutung löst. Das Überfließen einer Flüssigkeit, seien es Wasser, Wein, Körpersäfte, spielt in den metaphorischen Wendungen immer eine Rolle, bis hin zur Wendung, dass jemand im Überfluss schwimmt. Die zweite Dimension verschärft dieses Changieren, weil im Überfluss stets eine Überschreitung angelegt ist, die sich etwa am Verhältnis von Abundantia und dem anderen Begriff für Fülle im Lateinischen, copia, erläutern lässt. Während copia eine Fülle bezeichnet, die gerade keine Grenze nach oben kennt und die als eine Art Vorrat konzipiert ist, aus dem geschöpft werden kann, ist in der Abundantia diese Grenzüberschreitung von der Fülle zur Überfülle angelegt. Mit dieser Überschreitung einher geht die Bewertung der Überschreitung. Diese Bewertung ist grundsätzlich ambivalent. Es gibt den positiven Überfluss der Natur oder das Füllhorn, also einen positiven Reichtum. Aber es gibt auch den Überfluss im negativen Sinne, der Abundantia. Ein Überfluss, der vor allem mit der Luxuria als Todsünde verknüpft ist und in körperliche Konkretion und Pathologisierung führt. Ein quantitativer Überfluss ist also ohne die qualitative Bewertung kaum zu haben. Die dritte Dimension berührt die Topik des Überflusses, die mit der nun schon mehrfach angeklungenen Körperlichkeit zusammenhängt. Mit Topik meine ich die mit dem Überfluss verknüpften Bilder, Szenen und Narrative. Besondere Energie in diesen Bildern, Szenen und Narrativen bündelt die Grenzüberschreitung, wobei die beiden Gegenbegriffe des Überflusses produktiv werden. Denn Überfluss steht zum einen in Beziehung zu Armut oder Mangel, zum anderen aber auch im Gegensatz zur Fülle oder zu einem maßvollen bzw. ausgeglichenen Zustand. In der Topik verbergen sich nun Modelle des Überflusses, weil sie eine Relation zwischen dem Überfluss und seinen Gegensätzen nahelegen. Überfluss bedingt Mangel im Sinne einer falschen Verteilung oder auch umgekehrt, der Mangel bedingt den Überfluss. Oder die Grenzüberschreitung des Überflusses verschiebt die Grenze zwischen Fülle und Überfülle und stellt das Konzept insgesamt in Frage. Oder der Überfluss bezieht sich auf Körper bzw. Emotionen im Sinne eines Überflusses des Herzens, wo Kontrollverlust auf Bilder der fließenden Grenzüberschreitung trifft. Sie sehen, die Liste ist wie in jeder guten Topik prinzipiell unabschließbar. Diese drei Dimensionen des Überflusses, erstens die Abhängigkeit von wörtlicher und übertragener Bedeutung, zweitens der Wechsel zwischen quantitativen Bestimmungen und qualitativen Bewertungen und drittens die Topik des Überflusses, diese drei Dimensionen machen den Überfluss zu einem Testfall im Metaphernfeld des Fließens, dem wohl erfolgreichsten Metaphernfeld überhaupt. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Warum eignet sich der Begriff des Überflusses als Kategorie der Literaturgeschichte? Die rhetorischen Verfahren der Abundantia deuten dieses Potenzial bereits an, weil mit dem Überfluss seit der Antike eine sprachliche Dimension verbunden ist. Allerdings hat die Abundantia in der copia einen vormodernen Konkurrenten, der insbesondere in der frühen Neuzeit Konjunktur hat. Mit der copia rerum und der copia verborum steht auch die copia librorum zur Debatte. Die Fülle der Dinge und die Fülle der Wörter haben also die Fülle der Bücher zur Folge. Diese von Anita Traninger in letzter Zeit prominent erforschte Fülle der Bücher, so könnte man argumentieren, macht die Entstehung einer Literaturgeschichte überhaupt erst nötig, indem nun über die tendenziell unendlich vielen Bücher zunächst Bericht erstattet werden muss, um diesen Bericht in ein historisches Narrativ zu überführen. Der Überfluss ist als rhetorische und literaturtheoretische Kategorie aber nicht auf die Menge der Bücher und die daraus folgende Kanonisierung und Narrativierung beschränkt. Vielmehr führt er in die Texte selbst als eine Geschichte literarischer Verfahren, sodass nun nicht mehr nur viele Bücher im Fokus stehen, sondern, wie die Schulz-Kritik der Aufklärung beispielsweise prominent fordert, die eingesetzten sprachlichen Mittel innerhalb der Bücher begrenzt werden. Der Überfluss funktioniert auf dieser Ebene der literarischen Verfahren und Techniken als eine Art Testfall. Die Grenze zwischen viel und zu viel definiert die Struktur und letztlich auch die Qualität eines Textes. Ich möchte aber den Überfluss dezidiert als literaturgeschichtliche Kategorie der Moderne fassen, überspringe also grob verkürzend die Autonomieästhetik und die Literaturtheorie der Frühromantik. Denn der moderne Begriff, den ich veranschlage, ist ein mittlerer Begriff, weil er auf Verfahren basiert, die heute noch als realistisch bezeichnet werden und ab der Mitte des 19. Jahrhunderts sowohl programmatisch als auch literarisch auftreten. Er steht damit zwischen einem weiten modernen Begriff seit der Sattelzeit um 1800 und einem engeren modernen Begriff, der bei der klassischen Moderne um 1900 ansetzt. Der Grund für diesen mittleren moderne Begriff liegt darin, dass ab der Mitte des 19. Jahrhunderts für die europäische Literatur etwas beobachtbar ist, was Roland Barthes den Realitätseffekt genannt hat. Dieser Realitätseffekt basiert auf dem Überfluss, was ich kurz erläutern muss. Der Zeichentheoretiker Roland Barthes entdeckt in seinem berühmten Text von 1968 die Realität in der realistischen Literatur, indem er sie als einen Effekt literarischer Darstellung beschreibt. Realität wird also nicht abgebildet, sondern literarisch verfertigt. Verantwortlich für diesen Effekt sind scheinbar überflüssige Elemente in literarischen Texten, Elemente, die keine Funktion für die Struktur der Texte haben, die, anders als in früheren Epochen, nicht mehr metaphorischen oder didaktischen Sinn beanspruchen können und die nur noch eines bedeuten, das Wirkliche. Seine Beispiele sind mittlerweile kanonisch geworden, Flauberts Barometer oder die Landschaftsbeschreibung von Rouen in Madame Bovary. Diese Elemente fallen aus den literarischen Texten heraus, weil sie scheinbar keine Funktion für die Struktur des Textes haben. Der Realitätseffekt von Barthes wird häufig zitiert, aber selten genau analysiert. Wenn er analysiert wird, dann meistens in einem zeichentheoretischen Horizont. Der Text lässt sich aber auch in rhetorischer Perspektive lesen und das möchte ich kurz skizzieren. Der erste Grund für diese Rückkehr zur Rhetorik liegt in der Rolle der Beschreibung, verstanden als eine rhetorische Ekphrasis, die eine große Rolle für den Realitätseffekt spielt, weil Barthes in den Beschreibungen, größtenteils von Dingen oder Räumen, Elemente entdeckt, die überflüssig für die narrative Struktur sind. Diese Überflüssigkeit wird hergestellt mit rhetorischen Verfahren der Abundantia. Der zweite Grund ist, dass das Rhetorikverständnis von Barthes, anders als die strukturalistischen Theorien seiner Zeit, gerade kein restringiertes, kein reduziertes Rhetorikverständnis ist. Eine solche Schwundstufe herrscht vor, seitdem die Rhetorik als Disziplin im 18. Jahrhundert an ihr Ende gekommen ist. Barthes beschränkt sich folglich nicht auf das Verhältnis von Metonymie und Metapher, wie beispielsweise in seinem umfangreichen Text »L'ancienne Rhetorique« ersichtlich wird. Der dritte Grund dafür, dass ich Barthes im Rückgriff auf seine rhetorische Theorie lese, liegt im größtenteils vergessenen Ursprung des Begriffs Realitätseffekt. Denn Barthes erfindet den Begriff nicht im gleichnamigen Text, den er größtenteils literarischen Beispielen widmet, sondern bereits ein Jahr früher, 1967, in einem Text mit dem Titel Le Discours de l'Histoire. Dieser Text führt ein Argument, das uns heute, nach den performativen und linguistischen Turns, fast selbstverständlich erscheinen mag und das auf den Punkt gebracht so lautet. Selbst der historiografische Diskurs hat eine Darstellungsdimension. Er bildet Geschichte nicht ab oder nicht nur ab, sondern formt sie und hat Anteil an ihrer Fabrikation. Die Frage ist nun, wie Historiografie das tut und hier kommen der Realitätseffekt und der Überfluss wieder ins Spiel. Barthes führt den Realitätseffekt nicht auf das Zusammentreffen von funktionalen und nicht funktionalen, von notwendigen und überflüssigen Elementen zurück. Stattdessen unterscheidet er im historiografischen Text drei Elemente: Indizien, Funktionen und Enthymeme. Unter Indizien versteht er metaphorische Referenzen auf einen impliziten Signifikanten. Kleider, Wappen oder Architekturstile können in diesem Sinne zwar für etwas Spezifisches stehen, sie sind aber vor allem indirekte Zeichen. Wenn sie in der Geschichtsschreibung auftauchen, dann können sie, zum Beispiel über ihre Farbigkeit, generelle historische Tendenzen anzeigen. Barth zieht Michelets Geschichte des Mittelalters heran, die aus der Buntheit der Kleidung, den Veränderungen in der Heraldik und der Mischung von Architekturstilen eine moralische Spaltung des ausgehenden Mittelalters deduziert. Indizien sind also nur lose mit dem Narrativ verbunden. Ihre Beschreibungen sind paradigmatisch, sie folgen mit Barth einer metaphorischen Logik. In den meisten historiografischen Texten ist eine derartige metaphorische Dimension argumentativ eingebettet, worauf ich gleich noch zu sprechen komme. Von den nur indirekt bedeutenden Indizien unterscheidet Barth die Funktionen. Damit meint er diejenigen Punkte der Handlung, an denen Entscheidungen den Handlungsverlauf bestimmen. Ob eine Figur also, etwa im Märchen, ihren Gegner besiegt oder nicht, den Prinzen bekommt oder nicht und so weiter. Anders gesagt, ich vereinfache, Funktionen konstituieren Haupthandlungen und Hauptereignisse. Sie schaffen die Plotstruktur eines Textes, bestimmen also das Kausalgefüge oder die Finalität der dargestellten Ereignisse. Drittens unterscheidet Barth die Enthymeme. Damit meint er argumentative Elemente im historischen Diskurs, die auf einem verkürzten Syllogismus basieren. Während ein Syllogismus aus zwei Prämissen einen Schluss zieht, fehlt dem Enthymem einer dieser drei Sätze. Die Verkürzung funktioniert, weil das Enthymem einer, Zitat, Logik eines gesunden Menschenverstandes folgt. Barth gibt folgendes auf Aristoteles zurückgehendes Beispiel. Diese Frau ist schwanger, weil sie bleich ist. Das Enthymem nimmt also an, dass schwangere Frauen üblicherweise bleich aussehen, ohne diese Präsupposition zu explizieren und offensichtlich ohne auf die Gefahren hinzuweisen, die es mit sich bringt, über Schwangerschaft anhand von körperlicher Erscheinung zu spekulieren. Im Gegensatz zu Metapher und Metonymie ist das Enthymem weder rhetorische Figur noch Tropus, aber es beschreibt für Barth den Kontext von Sätzen. Und dieser Kontext folgt einer verkürzten Logik. Das Enthymem ist ein, Zitat, Syllogismus, der auf Wahrscheinlichkeiten oder Zeichen beruht und nicht auf wahrem oder unmittelbarem, wie dies beim wissenschaftlichen Syllogismus der Fall ist. Das Enthymem kalkuliert also immer mit einer Darstellungsdimension. Kurz, es schert sich nicht um wahr oder unwahr, richtig oder falsch. Das Enthymem fragt nicht, unter welchen Bedingungen Wissen und Erkenntnis generiert werden, ob also wirklich eine Relation zwischen Bleichheit und Schwangerschaft besteht, sondern wie es so effektiv wie möglich überzeugen oder doch zumindest überreden kann. Das Enthymem folgt damit einer rhetorischen Logik des Effekts. Diese rhetorische Logik mit dem verkürzten Syllogismus basiert aber paradoxerweise auf Verfahren der Abundantia. Zu viele Elemente in einem Text verweisen auf das Fehlen eines sie argumentativ einhegenden Satzes. Dazu passt, dass Barth beim Enthymem differenziert, dass der Syllogismus, Zitat, im Geist vollkommen ist und nur im Ausdruck unvollkommen. Die kalkulierte Leerstelle der argumentativen Struktur des Enthymems kann damit als Schlüssel für diejenigen literarischen Verfahren gelesen werden, die den Effekt von Realität hervorrufen. Barth geht so weit, hier eine Lust am Enthymem zu diagnostizieren, die in der Lust am scheinbar selbstständigen Konstruieren besteht. Damit sind, aber das nur als letzter kleiner Punkt, die vermeintlich überflüssigen Elemente eines Textes auch der Schlüssel zur Ideologie dieses Textes. Damit das nicht zu abstrakt bleibt, möchte ich Ihnen drei kurze Beispiele geben, wie eine Linie in der Literaturgeschichte des Überflusses aussehen könnte. Diese drei Texte erzählen eine Geschichte vom Aufstieg, vom Verfall und vom Ausverkauf, wobei sie hier verschiedene Objekte einsetzen können, wer oder was aufsteigt, verfällt oder verramscht wird. Das bürgerliche Subjekt oder das Bürgertum insgesamt, eine freie Hansestadt oder gar eine ganze Nation, bestimmte Werte oder Disziplinen. Es eint die Texte, dass sie eine relativ strikte Ordnung inszenieren, in der nichts überflüssig zu sein scheint. Doch diese Ordnungen sind gerade durch überflüssige Elemente konstituiert und darüber hinaus durch diese gefährdet. Die drei Texte, die ich in eine derartige Linie bringen will, sind erstens der erfolgreichste deutsche Roman des 19. Jahrhunderts, Gustav Freitags Kaufmanns Roman Soll und Haben. Zweitens Thomas Manns bekanntester Kaufmannsroman oder Familienroman Buddenbrooks. Und drittens Vicky Baums heute fast vergessener Kaufhausroman Der große Ausverkauf. Wenn ich von Literaturgeschichte des Überflusses spreche, dann meine ich nicht literaturgeschichtliche Epochen. Es geht mir also nicht darum, eine Linie zwischen Realismus und Moderne zu ziehen. Stattdessen möchte ich eine literaturgeschichtliche Modellierung vorschlagen, die mit dem Konzeptbegriff des Überflusses auf die Ebene der literarischen Verfahren führt. In dieser Perspektive wird die ökonomische Kontur der Texte fassbar. Aufstieg, Verfall und Umsatz sind also nicht einfach inhaltliche Motive, sondern sie werden literarisch hergestellt durch rhetorische und narrative Verfahren. Soll und Haben steht am Beginn des poetischen Realismus und beschreibt den Aufstieg des Kleinbürgers, nomen est omen, Anton Wohlfahrt. Der Roman ist voller antisemitischer, xenophober sowie klassistischer und kolonialistischer Stereotype. Er ist heute, manche sagen deshalb auch zu Recht, größtenteils vergessen, obwohl er einer der erfolgreichsten, je nach Zählung sogar der erfolgreichste Roman, deutsche Roman des 19. Jahrhunderts ist. Bereits für zeitgenössische LeserInnen gilt Soll und Haben als ein Roman, in dem nicht, ja überhaupt nichts überflüssig ist. Alles ist darauf hingeschrieben, den Aufstieg des kleinbürgerlichen Protagonisten im Besonderen und des Bürgertums im Allgemeinen zu illustrieren. Die andere Seite dieses Aufstiegs ist der Untergang der jüdischen und adligen Figuren sowie die Vertreibung bzw. Kolonisierung der nichtdeutschen, insbesondere polnischen Figuren. Diese Aufstiegsgeschichte verdrängt aber sehr konsequent, dass gerade die Normen des bürgerlichen Handelshauses und seine Glorifizierung der Arbeit vom Überfluss abhängen, der sich im Warenlager des Handelshauses manifestiert. Dorthin geht die Hauptfigur Anton keineswegs zum Arbeiten, sondern zum Träumen. Und hier finden sich alle rhetorischen Techniken des Überflusses. Ich zitiere die einschlägigste Stelle, die Sie auch auf der Folie sehen. Es war ein großes, dämmeriges Gewölbe im Parterre des Hauses, durch Fenster mit Eisenstäben notdürftig erhellt, in welchen die Warenproben und kleinen Vorräte für den täglichen Verkehr lagen. Tonnen, Kisten und Ballen standen auch hier massenhaft durcheinander und nur schmale, gewundene Pfade führten dazwischen durch. Auch abenteuerliche Gestalten ragten wie Ungetüme aus dem Chaos hervor. Dort hinter dem offenen Fass, gefüllt mit oranger Masse, es ist Palmöl von der Ostküste Afrikas, ruht ein unförmiges Tier, es ist Talg aus Polen, der in die Haut einer ganzen Kuh eingelassen ist. Daneben liegen, zusammengedrückt in riesigen Ballen, gepresst mit Stricken und eisernen Bändern, 500 Stockfische und in der Ecke gegenüber erheben sich über einem Haufen Elefantenzähne die Barten eines riesigen Wals. Hier geht es weder um Arbeit noch um ein ökonomisches Inventar. Das Handelshaus basiert stattdessen auf einem unaufgeräumten Warenlager, das zu viele Güter versammelt, die gerade nicht quantifiziert oder bepreist werden. Stattdessen erfolgt eine lange Aufzählung von Transportmitteln und Erzeugnissen aus aller Welt, die sich auch nicht unter das Programm der Arbeit bzw. des Handels bringen lassen. Anton konsumiert die Waren nicht, er lernt nichts aus ihnen, ja, er erkennt sie nicht einmal, wie die Parenthesen des Erzählerkommentars verdeutlichen. Die Passage hat nur ein Ziel, den an ein Kuriositätenkabinett erinnernden Eindruck eines Handelshauses und seiner weltumspannenden Tätigkeit zu geben, die den kleinbürgerlichen und provinziellen Protagonisten zu Imaginationen anheizt. Das tut sie unter anderem mit klimaktisch organisierten Aufzählungen einer Reihe von Metonymien und verschiedenen relationalen Deiktika, die umgedeutet werden zu Relationen im Erzählfluss. Und diese Imaginationen verbinden Anton ausgerechnet mit dem Antagonisten des Romans, dem mit allen Versatzstücken des Antisemitismus verfemten Veitel Itzig, der von anderen Waren ganz ähnlich fasziniert das Lager in der Herberge von Löbel Pinkus durchstöbert. Die narrativen Techniken, die sich hier am Überfluss der Dinge entzünden und in Verfahren der Aufzählung kulminieren, lassen den gemeinsamen Nenner der Figuren erkennen, die der Roman als Antagonisten eigentlich maximal voneinander trennen will. Der deutsche bürgerliche Aufsteiger, der am Schluss Teilhaber des Handelshauses wird, hat mehr mit dem Zerrbild eines jüdischen Klischees gemein, als es den Anschein macht. Während Freitag eine bürgerliche Aufstiegsgeschichte mit erheblichen Schattenseiten erzählt, stellen Thomas Manns Buddenbrooks, wie schon der Untertitel überdeutlich ausweist, den Verfall einer Familie dar. Auch für Mann gilt dabei wie für Freitag, das literaturgeschichtliche Urteil, dass eigentlich nichts in seinem Roman überflüssig sei. Jede noch so kleine Beschreibung habe eine Funktion. Dennoch ist es gerade der Überfluss, der einen gemeinsamen Nenner bildet zwischen den verschiedenen Diagnosen, warum die Kaufmannsfamilie denn verfällt. Dem maßlosen Handeln der Figuren entspricht dabei ein maßloses Erzählen, wie ich am Beispiel der oft in Interpretationen hervorgehobenen Familienchronik erläutern möchte. Sie greift ein Paar auf, das allegorisch die Fassade des sogenannten Buddenbrook-Hauses in Lübeck prägt. Denn diese Fassade ist im Giebel bestimmt von einer Allegorie der Zeit, links mit Ziffernblatt und Zepter, und einer Allegorie des Überflusses, rechts mit Füllhorn und ebenfalls einem Zepter. Ein nie versiegendes Füllhorn trifft also auf die immer mäßigende, ja begrenzende wie begrenzte Zeit. Beide beherrschen gemeinsam das Bildprogramm der barocken Fassade. Die Chronik im Roman agiert dieses Spannungsfeld von zu viel und Begrenzung aus. An ihr wird der Verfall der Familie als erstes ersichtlich. Seien es Tonis Einträge, die die fatale Heirat mit Grünlicht besiegeln, oder Hannos berühmter Schlussstrich im Stil einer Bilanzierung nach dem genealogischen Gewimmel. Die Chronik spiegelt den Verfall nicht nur, sie scheint sie zu präfigurieren oder gar auszulösen. Bereits der erste Eintrag verdeutlicht das, den ich auszugsweise zitieren möchte. Konsul Buddenbrook warf kaum einen Blick in das Nebenzimmer, so sehr war er von seiner Arbeit in Anspruch genommen. Sein Gesicht trug einen ernsten und vor Andacht beinahe leidenden Ausdruck, sein Mund war leicht geöffnet, er ließ das Kinn ein wenig hängen und seine Augen verschleierten sich dann und wann. Er schrieb: Heute, den 14. April 1838, morgens um 6 Uhr, ward meine liebe Frau Elisabeth, geborene Kröger, mit gottesgnädiger Hilfe aufs Glücklichste von einem Töchterchen entbunden, welches in der heiligen Taufe den Namen Clara empfangen soll. Ja, so gnädig half ihr der Herr. Die Feder eilte weiter, glatt behende, und indem sie hier und da einen kaufmännischen Schnörkel ausführte und redete Zeile für Zeile zu Gott. Nach drei Seiten schrieb der Konsul ein Amen, allein die Feder glitt weiter. Sie glitt mit feinem Geräusch noch über manches Blatt. Sie schrieb von der köstlichen Quelle, die den müden Wandersmann labt, von des Seligmachers heiligen, bluttriefenden Wunden, vom engen und vom breiten Wege und von Gottes großer Herrlichkeit. Es kann nicht geleugnet werden, dass der Konsul nach diesem oder jenem Satze die Neigung verspürte, es nun genug sein zu lassen, die Feder fortzulegen, hinein zu seiner Gattin zu gehen oder sich ins Comptoir zu begeben. Wie aber wurde er es so bald müde, sich mit seinem Schöpfer und Erhalter zu bereden? Das nicht enden wollende, ja nicht enden könnende Schreiben ist hier ein Indiz für ein Verhältnis zur eigenen Geschichte, das den Verfall der Familie bereits andeutet. Es steht explizit im Gegensatz zur ökonomischen Aktivität im Kontor, aber eben auch im Gegensatz zur Sorge um die frisch entbundene Mutter und die neugeborene Tochter. Pietistische Praktiken der Überfülle des Herzens, die sich hier in eine Überfülle des Schreibens transformieren, verweisen auf das Inventar derartiger Schreibpraktiken mit ihren wiederum topischen Modellen der Herzensergießung, der Produktion von Gottesnähe und der Topik der spirituellen, nie versiegenden Quelle in der Wüste. Allerdings werden diese religiösen Bilder des Überflusses hier gleich mehrfach gebrochen inszeniert, wenn sich etwa kaufmännische Schnörkel in den Dank und das Lob Gottes einschleichen. Es braucht keinen expliziten Erzählerkommentar, um die Fragwürdigkeit dieser Selbsthistorisierung und der dafür veranschlagten poetischen Mittel zu betonen. Die erlebte Rede, mit der das Zitat endet und die das Zwiegespräch zwischen der Figur und Gott ironisch persifliert, genügt völlig, um ein Muster zu eröffnen, das dieses überfließende Schreiben als den Anfang einer Reihe setzt, mit denen die weiteren Stationen des Verfalls motiviert werden. Seien es übersteigert komische Figuren wie der betrügerische Grünlich, distanziert geschilderte Figuren wie Thomas' Frau Gerda und ihr Erbe in der Musikalität Hannos oder der übermäßige, ja luxuriöse Aufwand, den Thomas selbst betreibt, wenn es um seine äußere Erscheinung geht. All diese Grenzüberschreitungen sind nicht nur inhaltlich, sondern vor allem formal und rhetorisch mit allen Wassern des Überflusses gewaschen. Ich möchte abschließend noch kurz zu einer Station in der Literaturgeschichte des Überflusses kommen, die den Aufstiegs- und Verfallsgeschichten etwas Drittes hinzufügt, wobei sich hier eine gattungsgeschichtliche Reihe vom Kaufmannsroman zum Familienroman nun zum Kaufhausroman ziehen ließe. Weder ein aufstrebendes Handelshaus noch eine verfallende Familie steht in Vicky Baums Der große Ausverkauf von 1937 im Vordergrund, sondern ein Kaufhaus. Hier wird ein spezifisch urbaner Raum geschildert, der mit einer bestimmten Konsumform sowie einer spezifischen Geschlechterordnung einhergeht. Im Gegensatz zu den beiden anderen Texten handelt es sich bei Baums Roman um eine Group Novel, das heißt, es geht um eine Gruppe von Figuren, die allesamt im Zentralwarenhaus in Manhattan arbeiten. Dieses Warenhaus ist eine veritable Konsummaschine. Zitat: Die Menschen, die im Warenhaus angestellt sind, sehen immer nur einen winzigen Ausschnitt. Sie sind in ihrer Abteilung festgewachsen wie Korallen am Meeresgrund. In der Wäscheabteilung tobt eine Frauenschlacht, denn dort ist Dollartag. Im Teeraum spielen drei Musiker die neuen Schlager und in der Musikalienabteilung hört man sie noch einmal. Dort sitzt ein blutarmes Mädchen am Klavier. Da sind die Käuferinnen, die Hemmungslosen. Da sind die Ticker im Verwaltungsgebäude und das Klingeln und Hämmern von 100 Schreibmaschinen. Da ist der kleine Blumenstrauß auf dem Tisch einer Stenotypistin und da ist der einzelne Sonnenstrahl, der punkt 12 Uhr Mittag in den dunklen Packraum fällt. Da sind Schreibtische mit 6 Telefonen, mit 4 Telefonen, mit 2 Telefonen. Da sind Schreibtische mit 20 Klingeln und da sind Leute, die springen müssen, wann immer geklingelt wird. Da ist ein ganzer Block voll mit dem Fieber von Kaufen und Verkaufen. Das Haus vibriert davon und alles ist für Geld zu haben. Das Zentralwarenhaus stellt die Fülle der Welt durch Disposition von Waren und Figuren her. Produktion und Distribution von Waren sind versteckt. Rückzugsräume oder private Räume finden sich im gesamten Roman keine. Überfluss ist also zunächst eine Illusion der Wareninszenierung, die aber auch die Figuren affiziert, indem der soziale Aufstieg und Abstieg im vertikal organisierten Raum bebildert wird, wie dieses Zitat in seinem aufzählenden Gestus zeigt. Denn statt die verführerischen Auslagen zu schildern, listet der Text die Abteilungen und ihre Angestellten auf. Der Effekt dieser Verschiebung hat es in sich, weil die Angestellten selbst zur Ware werden, aber gerade nicht im Sinne einer kapitalismuskritischen Entmenschlichung, die in der Gattung des Kaufhausromans ebenfalls eine Tradition hat. Stattdessen setzt das Kaufhaus die Grenze zwischen viel und zu viel immer wieder neu. Das Kaufhaus floriert nicht, aber es geht eben auch nicht unter, sondern es verhandelt an dieser Grenze Fragen des Umsatzes. Und hier kommt die wörtliche Seite des Überflusses wieder ins Spiel, denn die Figuren bewegen sich im Strom oder im Kielwasser von Vorgesetzten durch das Warenhaus oder sie angeln einander. Ich komme zum Schluss. Ich hoffe, Ihnen einen Einblick in meine Werkstatt gegeben zu haben, in der ich den Überfluss als eine literaturgeschichtliche Kategorie profilieren will, die eine Linie aus dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart zieht. Eine Linie, in der die Textverfahren von poetischem Realismus über verschiedene an Symbolismus und Avantgarde geschulten Techniken der Weltbildung reichen und die ich bis zum populären Realismus von heute weiterführen möchte. Zu viel Text kann es in dieser Perspektive natürlich nicht geben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Literaturwissenschaftler Sebastian Meixner über Überfluss in der Literatur. Er hat seinen Vortrag am 29. April 2023 gehalten an der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz. Habt ihr vielleicht Lust auf mehr Hörsaal, mehr Wissenschaft, mehr Podcast? Dann kommt zum Beats and Bones Festival in Berlin. Da machen wir, der Hörsaal, nämlich mit. Es gibt einen Live-Vortrag und ihr könnt das Hörsaal-Team kennenlernen. Das Ganze findet statt im Naturkundemuseum Berlin am 22. September. Und wir verlosen jede Woche einmal zwei Freikarten an euch. Macht mit, schreibt uns einfach eine Mail mit eurem Namen an die Adresse mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Sibylle Salewski, macht's gut, bis zum nächsten Hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.